Das ist ganz schwierig, was das schönste Weihnachtslied ist. Aber das von Gerhard Terstegen gehört ganz bestimmt mit in die engste Auswahl. Er war ja Kaufmannslehrling. Und dann hat er sich wahnsinnig kasteit, wurde schließlich Textilfacharbeiter, Bandwirker. Aber hat sich von allem zurückgezogen, hat Gott gesucht, ein heiliges Leben führen wollen. Und daran ist er zerbrochen, ganz schwer krank gewesen. Und Gott gesucht in einer Verkrampfung irgendwo, ich muss doch Gott entdecken und finden. Und dann ist der Knoten gesprungen, Jesus, der Heiland. Mein Heiland kommt zu mir. Und wie wunderbar hat er das in seinen Liedern besingen können. Und dann hat er die Gemeinschaften gegründet am Niederrhein. Und die Leute sind gewallfahrtet. Und er hat bloß davon erzählt, was er in Jesus gefunden hat. Nicht zu Gott hocharbeiten, sondern er kommt zu mir. Und alles habe ich in Jesus. Jetzt lesen wir aus Lukas 2 den Vers, der dort weitermacht, wo wir in den Weihnachtstagen aufgehört haben. Da hört es dann ja auf, die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott. Und da geht es im Vers 21 weiter in Lukas 2. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Die Weihnachtsgeschichte beginnt ja mit diesem kleinen Sätzlein, es begab sich. Und da denkt man immer, so wie das Leben eben so spielt, das sind so Zufälle, da passiert was und dann läuft was ab. Und bis man draufkommt, von wegen. Es war ja ganz anders, das sind ja die großen Pläne des lebendigen Gottes, der durch seine Propheten schon angekündigt hat, das Kommen von Jesus. Und da läuft nichts nach Zufall, nichts nach Laune. So schön die Liedzeile, man kann sich ja immer so einprägen, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und da ist nichts Zufall, auch der Name nicht, sondern von Gott ganz absichtlich so gewählt. Bei uns leidet ja fast jeder an seinem Namen, wahrscheinlich Sie nicht so arg wie ich. Wenn Sie im Internettelefonbuch nur meinen Vornamen eingeben und keine Stadt und keinen Nachnamen dazu, da haben Sie unter den wenig Winrich, die es in Deutschland 11 oder 12 haben Sie mich schon. Und beim Nachnamen ist auch ganz ähnlich. Ich kriege dann immer die Post, da geben die Leute unserem Namen einen neuen Sinn. Heinrich, Schiefbauch, Schiefbruch und alles, was so geht. In einem Stuttgarter Laden war ein Mann, der war zuvor zum ersten Mal in unserem Gottesdienst gewesen, in der Hofackerkirche. Und dann hat er mich begrüßt, grüß Gott, Herr Schiefacker. Da hat er beide Namen zusammengemixt. Das ist ja manchmal komisch. Die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger tut auch nicht leichter mit ihrem Namen. Aber bei den Indianern schon, der Naturvölkern, haben die Namen ja einen ganz tiefen Sinn. Der fliegende Pfeil und Old Shatterhand, das sind alles Begriffe, die sich decken mit dem Wesen. Wie viel mehr in der Bibel. Nichts ist Zufall, obwohl das zur Zeit von Jesus ein gebräuchlicher Name war. Im Kolosserbrief finden wir auch noch einen Jesus. In einem Stammbaum finden wir auch noch unter den Vorfahren von Jesus einen Jesus, Jeshua. Aber Sie haben das ja auch entdeckt, wie Jesus einem seiner Jünger den Namen Petrus gibt, Fels. Dass das einen ganz tiefen Sinn und eine ganz große Bedeutung hat. Und darum zuerst, der Name Jesus ist das gewaltigste Rettungsprogramm der Welt. Das gewaltigste Rettungsprogramm der Welt. Als der Engel zu Josef, das haben Sie gestern gehabt, sprach, hat er angekündigt, dass dieses Kind, das geboren wird, Jesus heißt im Hebräischen, Jeshua, Gott ist mein Heil. Und dann wird dazu gesetzt in Matthäus 1, Vers 21, denn, warum soll dieses Kind heißen, Gott ist mein Heil? Denn er soll das Volk retten von ihren Sünden. Haben Sie sich mal in der Christenheit umgesehen, dass heute für ganz viele unserer lieben Mitchristen das Thema der Sünde abgehakt ist? Es kommt kaum mehr vor. Neulich sagt mir ein junger Prediger, ich muss doch die Menschen nicht erst schlecht reden. Merkwürdig, blind. Und dann kommt, was sind die großen Weltnöte? Terrorismus, Unfrieden, Wirtschaftskrise, Bankenkrise, Unversöhnlichkeit, Streit, Hass, Zwietracht, alles, was man nennen kann im Zusammenleben. Und man ist völlig blind, was die Bibel allein uns zeigen kann von den ersten Blättern her, dass alle menschlichen Nöte, jede Ehekrise, jede Spannung in der Familie, jede Unversöhnlichkeit ihre Wurzel hat im verfehlten Leben, dass ich nicht mehr nach der großen Planung Gottes leben kann. Und das ist die große Tragödie deines und meines Lebens. Gott hat eine tolle Idee gehabt, als er uns geschaffen hat im Mutterleib. Und jeder lebt ganz entgegen der göttlichen Bestimmung. Und dass in unserer Zeit, die so ich-süchtig ist, ganz besonders schwierig zu verstehen, wo jeder sein Ich entfalten will, sein Ich leben will. Wo doch mein Leben erst zur Entfaltung kommen kann, wo ich im Gehorsam Gottes lebe, wo ich den Frieden erst wiederfinden kann, wenn ich mit Gott lebe, wo ich die Harmonie, die Gott für mein Leben bestimmt hat, doch nur im Einklang mit dem Willen Gottes überhaupt finden kann. Und die größte Not, die hinter all dem großen Elend dieser Welt steckt, ist meine Sünde, meine Auflehnung gegen Gott. Und was ist das? Wenn das Wort Gottes uns erst einmal ein Licht aufsteckt, ohne das kann man ja Sünde gar nicht entdecken. Vor den Menschen müssen wir immer unser Gesicht wahren, müssen, das können wir ja nicht zugeben, was sollen wir das auch? Das wollen wir ja nicht vor den Menschen breitreden, aber vor Gott. Und das bricht ja manchmal auf in den großen seelischen Nöten. Wo sind denn die Seelsorge, wo man halt ganz absolut verlässlich wieder Sünden bekennen kann und weiß, da wird nie drüber gesprochen und das wird nie weitergetragen, aber ich kriege die Vergebung zugesprochen, die mir nur Jesus geben kann, der Retter. Und das Schlimmste ist ja in der Sünde, dass ich in die Sünde hinein gefangen bin. Ich komme doch gar nicht los. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, der kann sich gar nicht losreißen. Und was ist das für ein Kampf? Wenn man sein Leben neu führen will und man bricht immer wieder ein in die alten Dinge. Und das ist ja die Not von uns Älteren. Dass uns plötzlich Dinge aus der Jugend wieder bewusst werden, von Eltern, die schon lang gestorben sind. Und da sehen wir plötzlich Dinge unseres Lebens in einem ganz neuen Licht, eben im Licht Gottes. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich das Abendmahl austeilen durfte. Aber ich weiß, dass für viele Teilnehmer des Abendmahls der Höhepunkt war, nicht mal Brot und Wein, sondern der Zuspruch der Vergebung der Sünden. Da hat viele Tränen in den Augen. Da darf ich euch Schuld vergeben. Da war ich dankbar in meinem Bruder Fritz Grünschweig. Ich habe nie gesagt, als berufener Diener der christlichen Kirche, weil Jesus es so geordnet hat, darf ich euch die Vergebung verkünden. Was hat das zu tun? Nicht die Autorität der Kirche, sondern Jesus, der Einzige, der vor dem Berg meiner Schuld dasteht. Und dann haben wir die Sitte auch eingeführt in den Gemeinden, wo ich war, was ihr Korntaler so schön habt, dass wir miteinander sagen, das Blut von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Da liegt es. Jesus tilgt meine Sünde. Ich möchte es Ihnen jetzt tun, ohne Abendmahl. Die Vergebung aller ihrer Schuld zusprechen. Sie nach Hause gehen und sagen, jetzt habe ich es abgelegt wieder. Dort bei Jesus in seinem Blut weggetan. Und es wird nie mehr vorgeholt, auch nicht am jüngsten Tag. Alle Schuld, die ich bekenne und bereue, weil Jesus uns allein retten kann von meiner Sünde. Niemand sonst. Und ich darf im Frieden des Gewissens, diesen 27.12. leben, nach Hause gehen, mich freuen an der Welt, die mich umgibt. Und ich habe Gottes Liebe wieder neu erfahren. Sie ist mir zugesprochen. Aber es ist ja eigentlich nur die eine Seite der Vergebung, der Rettung von Sünde, dass die Schuld vergeben ist. Das Schlimme ist, wo wird denn die Sünde produziert in meinem bösen Herzen? Die kommt ja nicht von außen. Aus dem Herzen kommen arge Gedanken, sagt Jesus. Ach, wie hat er uns durchschaut. Da kommt Neid und Habsucht und Missgunst und üble Rede und was alles ist, die Schmutzgedanken, alles aus der Tiefe meines Herzens. Und dass Jesus ein Retter ist, der an dieser Stelle, wo die Produktion erfolgt, der Sünde, da will er Herr sein, da will er König sein, da will er einziehen, da will er Neues schaffen, ein neues Herz mir geben. Und darum ist das so eine wunderbare Botschaft. Jesus ist kommen. Der starke Erlöser. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Der kann die Macht des Teufels in meinem Leben bezwingen. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir das entdecken und wieder haben. In unserer Zeit spielt es eine große Rolle, wie können wir Gott erleben, mit allen Sinnen erleben. Wissen Sie, wie man Gott nur erleben kann? Über meinem zerbrochenen Leben. Anders geht's auch im 21. Jahrhundert nicht. Gott sei mir Sünder gnädig. Wer seine völlige Verlorenheit und Gottferne nicht kennt, kann Gott nicht kennen und den Heiland Jesus nicht kennen. In Gericht und Gnade, im zerbrochenen Gewissen, erkennen, ich kann mich nicht selber retten, auch nicht mit allen frommen Formen, sondern es kann mich nur der Heiland retten, der seine Liebe mir gibt und den ich fassen darf und der sich mir ganz schenkt. Wie wunderbar ist das, dass ich ihn erkennen kann. Und das kann dann Jesus majestätisch sagen, und das darf ich Ihnen zurufen, sündige hinfort nicht mehr. Du darfst das brechen. Auch das Böse, das dich knechtet und bindet, darfst es brechen. Und darfst wiederkommen mit der alten Schuld. Und Jesus liebt dich dennoch. Und er will das Neue in dir wagen. Der Name, der die größte Weltnot heilt. Das größte Rettungsprogramm der Welt. Aber jetzt möchte ich noch was anderes sagen zu dem Namen und will es einfach ein bisschen ordnen. Es ist der wichtigste Namen, den es überhaupt gibt in dieser Weltgeschichte. Der Jesus-Name ist der wichtigste Namen, den es überhaupt gibt. Das ist ja auch wieder so ein Trick heute von manchen, die dann sagen, ich glaube zwar an Jesus, aber ich glaube nicht an Christus. Die wollen das auseinanderziehen und sagen, mit Jesus bezeichnen wir die irdische Gestalt des Jesus von Nazareth und mit Christus bezeichnen wir seine göttliche Würde. Und die wollen dann sagen, also das will ich nicht diesem irdischen Jesus, der in Bethlehem geboren ist und in Nazareth gelebt hat, am Kreuz gestorben ist, dem will ich keine göttliche Würde zumessen. Das ist die größte Not heute in der Christenheit, dass ein großer Teil der Christen keine Glaubensbeziehung zu Jesus hat. Und das kann man nicht trennen. Den irdischen Jesus, denn in der Bibel ist der irdische Jesus von der ganzen Gottesfülle erfüllt. Alle Gottesfülle ruht in ihm leibhaftig. Und Jesus ist der Garant, dass meine Schuld vergeben ist. Das ist das Einzige. Er, der Weltenrichter am jüngsten Tag. Er ist der, der heute als Heiland zu mir kommt und mir das Vergebungswort zuspricht. Jesus ist der, der uns vor dem künftigen Zorn bewahrt. Jetzt achten Sie mal drauf, wenn Sie die Bibel lesen, wie oft das im Neuen Testament vorkommt. Dieser Jesus-Name, in dem alles drin beschlossen ist. Jesus, der der gottgesandte Messias ist, der Friedenskönig. Immanuel, Gott mit uns. Das war für Juden, und bis heute ist das ja für Juden nicht möglich, den Gottesnamen auszusprechen. Wir haben alle möglichen Formen gewählt, um nicht den heiligen Gottesnamen aussprechen zu müssen. Was hat denn Gott damals gemeint am Sinne? Also Mose sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Gott wird sich zeigen. Als der gute Hirte, der das Volk durch die Wüste führt. Als der Treue und Wahrhaftige. Als der Erbarmer, der sich mit großer Gnade seines sündigen Volkes sammelt. Alles Namen Gottes. Die herrlichen Gottesnamen, die wir haben. Aber am herrlichsten ist der Gottesname geoffenbart im Kommen seines Sohnes Jesus. Als das Wort Fleisch wurde, in diesem Jesus-Namen hat Gott seine ganze Herrlichkeit hineingelegt. Und sie können Gott gar nicht herrlicher nennen als im Jesus-Namen. Das ist so wunderbar. Da haben sie die ganze Liebe Gottes kompakt. Wer soll uns jetzt noch von Gott trennen können? Gott ist für uns. Wer soll denn jetzt noch gegen uns sein? Und da werden Ihnen auch Liedverse und ja, so Abschnitte in Erinnerung kommen, wenn es heißt, schreibe deinen großen Jesus-Namen brennend in mein Herz hinein. Was ist das wunderbar? Das können Sie gar nicht machen. Aber wenn das der Heilige Geist tut, nur allein der kann es tun, dass Sie glauben können und wissen, ich bin erlöst, ich bin angenommen und Jesus ist mein Herr. Oder in einem Pfingstlied, lass die Zungen brennen, wenn wir Jesus nennen, wenn wir den Namen Jesus aussprechen. Wir wollen ihn sagen in seiner ganzen großen Heilsbedeutung. Und darum ist das für uns so wichtig. Wir müssen uns gleichzeitig bewusst machen, dass für viele unserer Mitmenschen Jesus der verachtetste Name ist. Viele Menschen, die einmal ganz nah dran waren bei Jesus und dann ihr Nein gerufen haben, die können Jesus nur hassen, weil er in ihrem Leben viel aufgedeckt hat, was sie nie mehr verschwinden lassen können. Und es laufen viel mehr Leute rum, die sind in dieser furchtbaren Lage. Sie haben was von Jesus entdeckt und seitdem hassen sie ihn. Die wollen gottgläubig sein, aber das von Jesus nichts mehr wissen. Sie können sogar sagen, Jesus ist der verhassteste Name in der Welt. Muslime, der größte Rechtsgelehrte in Katar, hat vor 2 Tagen gesagt, in allen Muslimländern muss künftig das Christfest verboten werden. Natürlich. Ich habe es erlebt in den niedergebrannten Kirchen auf Halmahera, wo hinten in den Chor, wo die Mauern noch standen, Jesus Dreckschwein hingeschmiert war mit der Farbe. Sie wissen, dort ist das der einzige Name, der rettet, und den Buddhisten nicht anders. Wo heute wieder die Demonstrationen in Colombo sind, 100.000 auf den Straßen sind und nichts mehr von dem Christus wollen, von dem Jesus nichts mehr wollen, weil er doch das Heil ist. Und da heißt es dann so schön in der Gemeinde von Philadelphia an den Sendschreiben, im Martyrium, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Es ist schon wichtig, dass wir uns des Namens von Jesus nicht schämen. Ich weiß, wir können von Gott reden, wir wollen Leute zu Gott bringen, aber Sie brauchen sich nicht zu schämen. Sagen Sie den Menschen etwas von Jesus. Das ist schon ein Programm des Evangeliums, dem Mitpatienten in ihrem Krankenzimmer. Sagen Sie, ich glaube an Jesus, dann weiß er, wo er dran ist. Und sagen Sie, Jesus ist meine Rettung und Jesus ist mein Heil. Dieser Name, und wie wir vorher dann gesagt haben, der Name, vor dem einmal alle Nationen der Welt stehen und ihre Knie beugen. Vor diesem verachteten Jesus-Namen, in dem doch alles Heil beschlossen liegt. Ganz wunderbar, dass wir diesen Namen Jesus haben, den Mittler des neuen Bundes, der uns gehört. Und darum gehört der Jesus-Name zur Herrlichkeit. Das ist der große Siegername gleichzeitig. Es gibt kein anderes Heil in dieser Welt. Es gibt für die Weltnöte kein anderes Heil. Es gibt auch fürs Volk Israel kein anderes Heil. Da können die Synoden beschließen, was sie wollen, und Kirchenpräsidenten behaupten, man dürfe keine Judenmission machen, aber der Name Jesus ist es. Und wir wollen darum beten, Sie, die Sie so liebe Israel-Freunde sind, für den Frieden, für Israel, aber noch viel mehr, Herr Jesus, öffne ihnen doch die Augen, dass sie dich erkennen. Vorher kann kein Friede werden, vorher kann es keine Lösung geben, bis sie dich erkennen, den Friedefürsten. Und das muss uns bewegen im Blick auf unsere Kinder und Enkel und Nachbarn. Es ist kein magisches Aussprechen des Jesus-Namens, aber etwas, wo der Geist Gottes wirkt am Herzen, an den Herzen von Menschen. Noch ein letztes, der Name Jesus macht uns stark und mutig. Ich habe das vorher gesagt, dass unser Ich sehr getroffen ist unter dem dauernden Erkennen der Schuld. Und trotzdem sind wir mutige und starke Leute, weil wir den Jesus-Namen haben. Am neuen Jahr gleich das Wort, das hineinführt. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Was liegt vor Ihnen?
Die schwere Krankenzeit.
Dunkelheit im Blick auf ihre Kinder. Berufliche Nöte. Wenn Sie den Namen Jesus über Ihren Lebensweg, über Ihre Zukunft drüber schreiben können, dann können Sie fröhlich Ihre Straße. Sie wissen, er hat es in seiner Regie und es geht alles unter seiner Kontrolle. Auch wenn der Arzt nichts weiß, wie es weitergeht. Auch wenn niemand weiter weiß, er weiß es. Und er führt es herrlich hinaus. Sie werden einmal wie die träumende Zeit sagen, ich hätte nie gedacht, wenn Sie rückwärts schauen aus der Ewigkeit, wie wunderbar das Gott gemacht hat. Ich bin in den Händen von Jesus geborgen und ich darf mich ihm anvertrauen. Das war ja gerade in der Bekehrung des Saulus so wichtig. Er bezeichnet sich ja selber als den schlimmsten aller Sünder. Da denkt man, was war der? Wie viele Menschen hat er umgelegt und wie viele Ehen hat er gebrochen? Der Paulus denkt nicht in der moralischen Kategorie. Sagt, die schlimmste Sünde ist, wenn wir Jesus ins Gesicht spucken. Wenn wir Jesus wegdrängen. Wenn wir Jesus nicht bedürfen. Ich war ein Verfolger. Ein Lästerer des Jesusnamens. Das ist das Schlimmste, was geschehen kann. Und dann ist das passiert vor Damaskus. Was hat denn Jesus zu ihm gesagt? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das war die Entdeckung. Jesus, der Herr. Derin fortan die Mitte des Lebens des Paulus war und der Seelsorger wieder gut, rufe den Namen Jesus an und lass dir von ihm die Sünden abwaschen. So einfach ist das Glauben und das Christsein. Und dann hast du es, dann hast du alles, was du haben kannst. Wenn du Jesus hast, hast du das Leben. Und er wird dir alles geben, was du brauchst, ganz gleich wie dunkel es um dich her ist. Das ist so wunderbar, das ist, da sind wir stark und geborgen und haben alles. Paulus sagt mal im 1. Thessalonicher Brief, dass in uns, in der Gemeinde, der Name Jesus verherrlicht werden soll. Also wollen wir uns ganz klar dann mal sagen, weder durch ihr Gemeindeleben wird Jesus verherrlicht, noch durch unser schönes Gesicht oder durch unsere Lieder. Wodurch wird denn Jesus verherrlicht? Dass er sündige Menschen retten kann. Sie können Jesus nicht besser verherrlichen. Und das ist der schönste Lobpreis des Herrn, den wir singen können, dass Menschen den Heiland entdecken und ihn annehmen und dass sein Blut auch für sie geflossen ist. Das ist der herrlichste Lobpreis und das herrlichste Geschehen, das es überhaupt gibt, dass der Name von Jesus hochgeachtet wird in uns und verherrlicht wird. Jetzt möchte ich Sie bloß nochmal darauf hinweisen, es gibt eine Not und als alter Mann darf man das ja auch mal sagen. Das glauben die jungen Leute gar nicht. Je länger wir im Christenstand leben, umso mehr belastet uns, wie wir in Sünde fallen. Das haben wir geträumt, dass wir einmal die Sünde hinter uns liegen lassen, so wie wir unsere Jugend hinter uns gelassen haben. Aber das Schlimme ist, dass wir unser trotziges und verzagtes Herz mittragen bis ins Alter. Das wissen auch die Pflegekräfte im Heim drüben, wie das mitgeht bis ins hohe Alter. Unsere trotzige und böse Art. Ja, dann kann man ja gar kein Christenleben führen. Wie will man denn das machen, das sieghafte Leben? Wir haben Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir können immer nur dort ihn, immer mehr ihn finden, immer mehr uns an ihn anklammern. Vor ein paar Tagen hat einer erzählt, der als Entwicklungshelfer in Peru war, wie er eine große Wanderung machte, allein, fünftägige Wanderung durch die Anden. Und der Weg war schlecht markiert, weil er sehr selten begangen ist, hat sich furchtbar verlaufen. Und dann war das Essen aus und nachts wurde es furchtbar kalt. Und dann war er am Ende so in den Berghängen der Anden, er sagt, da kommt niemand mehr vorbei, mein Leben ist abgeschlossen. Und da passiert ein Wunder, man hat sich später gar nicht erklären können. Arbeiter eines Wasserkraftwerks sind einen Feldweg gefahren und sehen plötzlich, dass wie die Südamerikaner den Gringo, den unerfahrenen Europäer, da oben hängen. Und da kommt einer dieser Männer und sagt, ich hol dich raus. Du musst dich an mich anklammern. Nur wenn du meine Hand hältst, du stürzt ab, du schaffst das allein nicht. Du bist viel zu schwach. Schöner kann man es nicht bezeichnen, was Christsein heißt. Stark ist meines Jesu Hand, die will ich fassen. Er lässt mich nicht los, er führt mich durch. Das ist mein ganzes Christsein. Ohne Jesus kann ich nichts, aber mit ihm kann ich alles. Und ich will mich an ihn hinklammern. Er macht mich stark und mutig. Wie heißt mir Hebräerbrief? Er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Wir meinen immer noch, Jesus wird darauf warten, dass wir ein paar Schritte ohne ihn laufen vom Jägen. Er freut sich, je mehr wir ihn brauchen, je fester wir uns an ihn anschmiegen, weil er alles in unserem Leben sein will. Wir haben früher so gern das Lied gesungen, vielleicht kommt es mal wieder, der Inhalt jedenfalls ist super. Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehen. Aber in der Biografie von Ole Hallesby wird erzählt, wie er selber im KZ Grini war, 4. Juli 1944, wurden 10 junge Norweger erschossen von deutschen Soldaten. Und die haben dieses Lied gesungen vor ihrer Erschießung. Das Lied eines norwegischen Heilsarmee-Offiziers, wo es dann heißt, mag auch einst die Welt versinken, mag vergehen der Sonne Schein, Jesu Name wird weiterklingen, unvergänglich wird er sein. Amen.